Hallo zusammen. Es war leider wirklich ein sehr, sehr, sehr turbulentes Jahr. Ich möchte auch gar nicht verleugnen, dass es ein sehr anstrengendes und eigentlich auch ein schlimmes Jahr war. Es war auch ein Jahr, wo durchaus in der Friedensbewegung, in der linken Bewegung kontrovers, vor allem über den Ukraine-Krieg, diskutiert wurde. Vielleicht kann man die Lautstärke ein bisschen runterregeln, habe ich den Eindruck. Gerade weil wir kontroverse Debatten hatten, möchte ich, um Missverständnissen gleich von vornherein auch zu begegnen, eine Sache relativ klar sagen. Der russische Angriff auf die Ukraine ist ein eklatanter Bruch aus meiner Sicht des Völkerrechts. Es ist ein Verbrechen und Russland ist ja ganz klar der Aggressor. Das kann man, glaube ich, muss man, glaube ich, so deutlich auch sagen angesichts verschiedener Debatten. Und ich werde das auch im folgenden Vortrag ein Stück weit begründen, warum ich das so sehe. Russland trägt einen Großteil der Schuld an dieser katastrophalen Situation. Ich sage aber bewusst einen Großteil. Es gibt nämlich eben auch eine Vorgeschichte und eine Mitverantwortung an diesem Krieg, die nicht bei Russland liegt, sondern bei der Politik des Westens, bei der Politik der NATO. Und ich halte es für völlig richtig, notwendig und auch zentral, dass wir auch das machen, nämlich uns mit der NATO-Politik auseinanderzusetzen, und zwar aus mehreren Gründen. Einige will ich gleich hier irgendwie nennen. Erstens, es macht ja kaum jemand. Also die Medien sind natürlich voll mit Berichterstattung über die russische Kriegsführung etc. und es findet sich fast nichts Kritisches über die NATO-Politik. Diese Lücke müssen wir füllen. Und ich möchte mir auch, ich weigere mich, den Schuh anzuziehen zu lassen, dass eine Kritik an der NATO automatisch eine Befürwortung des russischen Angriffskriegs sei. Das ist einfach hier zurückzuweisen, deswegen auch die Vorbemerkung so klar. Und ich glaube, da sehen wir uns in der Friedensbewegung auch fast überall einig. Ich glaube auch, nur wenn man versteht, wie man in diese Katastrophe hineingekommen ist, wird man überhaupt auch sinnvolle Wege, so schwierig die auch gerade erscheinen mögen, wieder herausfinden. Und ein dritter Aspekt, der mir wichtig erscheint, ist, wir leben nun mal hier in Deutschland. Wenn wir Forderungen formulieren etc., dann ist der Adressat und die Adressatin ist die Bundesregierung und die Bündnisse, in der die Bundesregierung sind. Wir können natürlich Forderungen an Russland stellen, aber erstinstanzlich müssen wir natürlich uns auch mit der Politik unserer Regierung auseinandersetzen. So viel zu den Vorbemerkungen. Was ich jetzt machen will, auch sozusagen ein Stück weit eben das übernehmen, was Claudias Part gewesen wäre. Ich will, das ist zwar weitgehend bekannt, aber ich glaube, wichtig trotzdem den Weg in den Krieg ein bisschen nochmal nachzeichnen. Dann die verschiedenen russischen Kriegsbegründungen auch kritisch in den Blick nehmen, aber auch eben die Problematik der NATO-Position hier. Dann, was Claudias Part gewesen wäre, vor allem auf die westlichen Reaktionen nach dem russischen Angriff zu sprechen kommen. Und am Schluss vielleicht nochmal ganz kurz auf einige Aspekte, die jetzt relativ neu meines Erachtens andeuten, dass es womöglich auch Bewegungen in der Verhandlungsfrage gibt und da ein paar Perspektiven vielleicht anreißen. Zum Weg in den Krieg, das ist den meisten von uns, von euch hier, wahrscheinlich relativ bekannt, ist aber trotzdem natürlich wesentlich fürs gesamte Verständnis, mache ich aber trotzdem nur kurz. Man kommt nicht drum herum, natürlich zurück an Anfang der 90er Jahre zu gehen, fürs gesamte Konfliktverständnis und an die Zusagen, die der Sowjetunion damals von NATO-Seite aus gegeben wurden, dass es im Austausch für die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands keine NATO-Osterweiterung geben würde. Man versucht sich da mit allerlei möglichen Sachen rauszuwinden von NATO-Seite aus. Das hätte es, im Wesentlichen argumentiert man jetzt, das hätte es immer nur mündlich gegeben. Das ist richtig, es gab kein schriftlich fixiertes Papier und kein rechtlich gültiges. Aber jede und jeder Staatschef der damaligen Zeit hat diese Zusage in mündlichen Treffen etc. damals gegeben. Es gibt Aktennotizen darüber, dass es diese Zusagen gab. Am 18. Februar 2022 ist zuallerletzt nochmal, also kurz vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, eine Aktennotiz aus den 2+4 Verhandlungen aufgetaucht, wo klar dann gesagt wurde, Aktennotiz von hohen Diplomaten, Deutschen Jürgen Schubrock, wir haben in den 2+4 Verhandlungen deutlich gemacht, dass wir die NATO nicht über die Elbe hinaus ausdehnen. Wir können daher Polen und den anderen NATO-Staaten keine NATO-Mitgliedschaft anbieten. Also es ist relativ klar, dass von russischer Seite dann später die folgende Politik der NATO als ein klarer Bruch von eindeutigen Zusagen, gekoppelt übrigens mit dem, wir bauen ein gemeinsames Haus Europa, eine gemeinsame europäische Sicherheit, alles, was da in Hoffnung war, dass das, was danach gefolgt ist, als ein fundamentaler Bruch dieser Zusagen empfunden worden ist. Nur einige wenige Wegmarken, die dahin geführt haben. 1994 wird dann schon das erste Annäherungsprogramm an die NATO für die ehemaligen Staaten des Warschau-Pakts aufgelegt. 1999 kommt es dann zur ersten NATO-Erweiterung und damit endgültig zum Bruch dieser Zusagen Anfang der 90er, erste NATO-Erweiterung um Tschechische Republik, Polen und Ungarn. 2001 der NATO-Krieg gegen Afghanistan, 2003 zwar kein NATO-Krieg, aber ein Krieg unter substanzieller Beteiligung wesentlicher NATO-Staaten, eklatanter Völkerrechtsbruch im Irak. 1999 schon der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien unter deutscher Beteiligung, ohne UN-Mandat, ein eklatanter Völkerrechtsbruch ebenfalls. Ein Krieg, wo gewaltsam Grenzen in Europa übrigens verschoben wurden. Das muss man, glaube ich, heutzutage auch nochmal betonen, weil das auch gern unter den Tisch gefallen lassen wird. 2004 dann eine zweite NATO-Osterweiterung, unter anderem um die baltischen Staaten, was von Russland immer als rote Linie bezeichnet wurde, die unter keinen Umständen überschritten werden dürfte. Ansonsten würde das Verhältnis dauerhaft auf eine Konfrontation zulaufen. Aus meiner Sicht war das, glaube ich, auch der endgültige Kipppunkt. 2008 dann die NATO-Zusagen für eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine und Georgien, zumindest perspektivisch. 2009 eine dritte NATO-Osterweiterung in Kroatien und Albanien. 2011 dann der NATO-Krieg gegen Libyen etc. Umgekehrt hat das natürlich, blieb das in Russland auch nicht ohne Reaktion. Einige werden sich vielleicht zurückerinnern, 2001 hielt Wladimir Putin noch eine gefeierte Rede im Bundestag. Hat zwar damals noch angemerkt, dass von russischer Seite aus die erste NATO-Osterweiterung extrem skeptisch gesehen wird, hat angemahnt, man solle wieder sich daran erinnern an das gemeinsame Haus Europa, an eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur etc. Wurde sehr gut aufgenommen damals. Und dann ist aber offensichtlich in den Jahren danach das Verhältnis auch immer problematischer geworden, auch von russischer Seite aus die NATO-Politik immer kritischer gesehen worden. 2004 aus meiner Sicht, wie gesagt, die zweite NATO-Osterweiterung der Kipppunkt mit der Aufnahme ehemaliger Gliedstaaten der Sowjetunion. Und 2007 dann für viele dann offensichtlich das erste Mal die Rede von Wladimir Putin bei der Münchner Sicherheitskonferenz, als er wirklich sehr, sehr scharf mit der westlichen und NATO-Erweiterungspolitik ins Gericht ging. 2008 dann ein erster Eskalationshöhepunkt, der Georgienkrieg. Auch dazu muss man sagen, es war die georgische Regierung, die mit Unterstützung der USA die abtrünnige Republik Südossetien angegriffen hatte, um sozusagen die separatistischen Kräfte, oder wie man sie bezeichnen möchte, zu besiegen. Und das wurde von Russland dann erstmals auch mit massiver militärischer Gewalt beantwortet, um den Status quo herzustellen, abzusichern, wie man es nennen will. Und zwar eigentlich von diesem Zeitpunkt 2008 auch klar, dass von russischer Seite aus weitere westliche Einflussgewinne durchaus auch militärisch beantwortet werden würden. Gleichzeitig, und das fand ich damals aber durchaus eine wichtige und eigentlich richtige Initiative, wurde von russischer Seite aus vorgeschlagen, schon mit dem Blick, dass man sozusagen immer mehr auf Kollisionskurs geht, einen euroatlantischen Sicherheitsvertrag zwischen Russland, der NATO und dem Westen abzuschließen. Ein Vertrag, der sozusagen der Versuch war, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem unter Einschluss Russlands und damit auch unter Mitspracherechte Russlands als Alternative zu dem immer stärkeren Konfrontationskurs zwischen NATO und Russland aufzulegen. Wissen wir alle, dieser euroatlantische Sicherheitsvertrag wurde relativ barsch vom Westen dann abgelehnt, woraufhin Russland sich entschied, die sogenannte Eurasische Wirtschaftsunion zu gründen, ein Bündnis mit Kasachstan und Weißrussland, wo perspektivisch aber durchaus auch die Ukraine eine Rolle spielen sollte. Also der Konfrontationskurs zwischen NATO und Russland bahnt sich schon eine ganze Weile an und spitzte sich dann in dieser Phase eben auch allmählich um die Ukraine selbst zu. Die Ukraine, sowohl für die, die weiter hinten sitzen, als auch für die Freundinnen und Freunde beim Radio, die zuhören, sieht man das jetzt natürlich nicht genau, aber man kann sich das bildlich schon vorstellen. Zwei zunehmend auch konfrontativ gegenüberstehende Akteure, ist die Ukraine selber allein von ihrer Landmasse, von ihrer Größe, von ihrer strategischen Lage etc. ein absolut zentraler Faktor, ein zentrales Land, ein Filetstück, wie es zum Teil in der amerikanischen Geopolitik dann hieß. Das heißt, die Bündniszugehörigkeit schlussendlich der Ukraine war ein wesentliches Moment in dieser Auseinandersetzung, was in der amerikanischen Geopolitik zum Beispiel schon 1997 von dem Altmeister der Geopolitik Brzezinski beschrieben wurde, dass die Fähigkeit, die Ukraine sozusagen in den westlichen Block, in die NATO zu integrieren, eine ultimative Schwächung Russlands nach sich ziehen würde und deswegen auch von westlicher Seite aus gezielt betrieben werden solle. Umgekehrt muss man sagen, zielte auch Russland darauf ab, den Versuch zu unternehmen, die Ukraine in die eigene Eurasische Wirtschaftsunion aufzunehmen. Also die Ukraine wurde dann auch zum Spielfeld sozusagen und inzwischen zum Kampffeld dieser zwei antagonistischen Blöcke. Die Auseinandersetzungen um die Ukraine selbst spitzen sich dann vor allem ab 2010 zu. 2010 wird Viktor Janukowitsch in der Ukraine an die Macht gewählt. In Wahlen, muss man dazu sagen, die von der OSZE als frei und fair bezeichnet wurden. Gleichzeitig gehen aber die schon zuvor begonnenen Verhandlungen um ein Assoziationsabkommen zwischen der EU und der Ukraine weiter. Und bei uns in der Presse wurde dieses Assoziationsabkommen recht häufig als, ja, da geht es halt um Handel, um Visa und so Dinge bezeichnet. Also alles ganz harmlos ist es nicht. Die Frage der Unterzeichnung eines Assoziationsabkommens war eine zentrale Frage der gesamten geopolitischen Balance in der gesamten Großregion und vor allem dann auch von der Ukraine selbst. Weil eine Unterzeichnung eines Assoziationsabkommens mit der EU durch die Ukraine hätte bedeutet, dass die Ukraine nicht mehr dieser Eurasischen Wirtschaftsunion Russlands hätte beitreten können. Das heißt, es wäre eine fundamentale und finale auch Blockentscheidung gewesen der Ukraine, sich dem westlichen Block sozusagen zuzuordnen, auch einen neutralen Status aufzugeben, geschweige denn sozusagen sich irgendwie in einen prorussischen Status zu begeben. Und deswegen war natürlich dieses Assoziationsabkommen auch so schwer umstritten und es gab so heftige Konflikte darum. Manchmal wurde das in der westlichen Presse und in der deutschen Presse auch recht offen so gesagt. Einer, der völlig unverdächtig ist, allzu sehr Russland nahe gestanden zu haben, Michael Stürmer, schrieb 2013 in der Welt. Es gehe darum, dass man mit dem Assoziationsabkommen die Ukraine nach Westen bewegt. Es sei insgesamt eben eine Frage der Geopolitik. Und dann beim Assoziationsabkommen EU-Ukraine steht mehr auf dem Spiel als Handel und Wandel. Es geht um die Seele der Ukraine und die Machtgeometrie Europas. Deswegen war diese Frage der Ukraine und des Assoziationsabkommens dann so aufgeladen, zumal da auch eine militärische Integration in EU-Strukturen mit einhergehen sollte. Was ist dann passiert? Im November 2013 kommt es, nachdem Russland relativ große Angebote gemacht hatte, was verbilligte Energielieferungen etc. Anbelangt, entschließt sich Viktor Janukowitsch, dieses Assoziationsabkommen mit der Ukraine nicht zu unterzeichnen, es auf Eis zu legen. Und die Reaktionen waren unmittelbar, dass diese sogenannten Maidan-Proteste anfingen. Auch hier, um es ganz deutlich zu sagen, es gab eine Reihe von nachvollziehbaren Gründen, warum Menschen in der Ukraine gegen ihre teils wirklich schwer korrupten Eliten auf die Straße gegangen sind. Ich glaube, da kann man als Linke kann man das nicht leugnen. Es gab auch am Anfang linke Akteure, die da eine Rolle gespielt hatten. Das drehte sich aber sehr, sehr schnell. Die Ukraine-Proteste und die Maidan-Proteste, die wurden sehr schnell von einem Dreierbündnis übernommen, unter Schutz des rechten Sektors, also faschistischer irgendwie, einer faschistischen Gruppe auf dem Maidan selbst. Die Akteure waren Svoboda, also eine meist als rechtsextrem einsortierte Partei, die Vaterlandspartei, die Julia Timoschenko vor allem als Aushängeschild damals hatte und faktisch ein Klient der USA war. Und dritte im Reigen war die UDA-Partei, das ist die Partei von Klitschko, ein Geschöpf der Konrad-Adenauer-Stiftung, wie sie zum Teil ganz offen gesagt hatte, aufgebaut mit Geldern der Konrad-Adenauer-Stiftung, finanziert mit Geldern und Ausbildung der Europäischen Volkspartei etc. Diese drei Akteure haben dann sozusagen aus den Maidan-Protesten immer stärker einen Pro-Assoziierungs-EU-Kurs-Protest dann auch gemacht. Es gab ursprünglich dann eigentlich eine Einigung, dass Janukowitsch innerhalb von 6 Monaten hätte abtreten sollen. Es gab dann aber gewaltsame Proteste etc. Und Janukowitsch wurde im Februar 2014 unter Gewaltandrohung aus dem Land gejagt. Eine Übergangsregierung wurde eingesetzt in der Ukraine, die illegal war, weil das erforderliche Quorum im Parlament nicht erreicht war. Trotzdem wurde diese Übergangsregierung sofort anerkannt im Westen. Diese Übergangsregierung hat dann sofort angekündigt, die NATO-Aufnahme des Landes anzustreben, kündigte an, den russischen Schwarzmeerhafen in Sewastopol zu kündigen, ein Pachtvertrag, der unkündbar war bis 2042 eigentlich, und schuf Russisch als Amtssprache ab, was vor allem in der Ostukraine dann sofort auch zu Aufstandsbewegungen führte. Darauf, und dann sieht man eben, wie sich die ganze Situation weiter hochgeschaukelt hatte, ergriff Russland durchaus wiederum mit harten Bandagen auch seinerseits Maßnahmen. Einmal wurde das Referendum auf der Krim abgesichert, durchaus auch militärisch, und die Krim sozusagen eingegliedert, oder wie man auch die Begrifflichkeit wählen will. Und es wurden gleichzeitig auch in der Ostukraine pro-russische Kräfte gestärkt und unterstützt. Der anschließende Bürgerkrieg endete vorläufig, wie wir heute leider wissen, natürlich am 12. Mai 2015 mit dem sogenannten Minsk-II-Abkommen, verhandelt damals von Frankreich, Deutschland, Russland und der Ukraine. Dieses Abkommen sah unter anderem einen sofortigen Waffenstillstand vor, das hat so halbwegs funktioniert, Rückzug schwerer Artillerie aus Demarkationslinie der sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, die deutlich kleiner sind als der Donbass, muss man dazu sagen. Das hat auch halbwegs geklappt. Was überhaupt nicht funktioniert hatte, waren die wesentlichen Fragen, nämlich dass es einen Autonomiestatus und Wahlen in diesen Volksrepubliken hätte geben sollen. Und was auch nicht geklappt hat, war natürlich der Abzug aller ausländischen Einheiten, den Russland irgendwie an diesen Autonomiestatus und Wahlen auch gekoppelt sehen wollte. Man muss, glaube ich, aber so deutlich auch sagen, auch wenn das gerade oft ungern gemacht wird, hier geht auch ein großer Teil des Problems auf die ukrainische Regierung, sowohl unter Poroschenko als auch unter dem Nachfolger Selenskyj, denn dieses Minsker Abkommen, es gab nie ein Interesse der ukrainischen Regierung, das wirklich ernsthaft umzusetzen. Und es gab auch nie den Versuch der sozusagen Garantenstaaten, vor allem dann eben auch Deutschland, die ukrainische Regierung zu drängen, dieses Abkommen umzusetzen. Wenn man sich fragt, wo hätte man denn eigentlich noch aussteigen können, da wäre eine Möglichkeit zum Beispiel auch gewesen. Was dann eben passiert ist, ist, in den Folgejahren nach 2015 wurde die ukrainische Armee vom Westen massiv aufgerüstet. Offizielle Zahlen sind 2,5 Milliarden Militärhilfe durch die USA, 1,5 Milliarden durch Frankreich. Ich denke, da gibt es eine riesige Dunkelziffer, aber genau beziffern können wir es nicht, was dann insgesamt reingeflossen ist. Was wir wissen ist, dass westliche Ausbilder, vor allem aus den USA und Großbritannien, sofort in die Ukraine gekommen sind und die ukrainische Armee geschult haben. Da ist die Rede von 10.000 Soldatinnen und Soldaten im Jahr, die sozusagen dann eine westliche Training und Ausbildung erfahren hatten. Wenn man dann vorausgeht sozusagen in der Konfliktgeschichte, dann wurde ja bei uns sehr, sehr breit berichtet, der russische Truppenaufmarsch im April 2021. Da waren ja dann die Medien und die Zeitungen voll. Was weniger breit berichtet worden ist, ist, was dem April 2021 vorausging. Nämlich im 24. März 2021 unterzeichnete der ukrainische Präsident Selenskyj das sogenannte Dekret Nummer 117, nennt sich zur Strategie der Endbesetzung und Wiedereingliederung des vorübergehend besetzten Gebietes der Autonomen Republik Krim und der Stadt Sewastopol. Und dieses Dekret beinhaltet im Prinzip die Ausarbeitung eines Aktionsplans, um die sogenannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk, aber eben auch die Krim wieder einzunehmen. Und damit natürlich eine klare und eine faktische Aufkündigung des Minsker Abkommens. Und an dieser Stelle muss ich auch selber sagen, habe ich eine Fehleinschätzung, auf jeden Fall, bin ich aber sicherlich auch nicht der Einzige, gemacht. Nämlich ich hatte den russischen Truppenaufmarsch im April 2021 dahingehend interpretiert als ein Signal an die ukrainische Regierung, nicht auf die Idee zu kommen, diesen Aktionsplan umzusetzen. Also praktisch eine relativ massiver Versuch der Abschreckung. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das, was dann passiert ist ab dem 24. Februar, doch durchaus zumindest in der Anfangszeit deutlich größere Umfänge angenommen hatte. Es kommt also dann am 24. Februar 2022 zum russischen Angriff auf die Ukraine, wo von russischer Seite aus verschiedene Argumente angeführt werden. Das eine Argument, was von russischer Seite aus gebracht wird, ist, es habe ein Völkermord in der Ostukraine stattgefunden an russischsprachiger Bevölkerung. Was richtig ist, es sind Tausende von Menschen, die genaue Zahl wird immer noch gestritten, in den Auseinandersetzungen in der Ostukraine auch nach Abschluss des Minsker Abkommens gestorben. Ich kann den Begriff Völkermord aber in diesem Bereich kann ich nicht sehen. Es ist auch so tatsächlich, dass sich zynischerweise die russische Regierung beruft auf den NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999 inzwischen und mit dem Argument, man mache ja nichts anderes als damals die NATO, nämlich eine humanitäre Intervention zum Schutz der dortigen Bevölkerung, reklamiert Russland, dass es sozusagen das Recht habe, genau dasselbe zu tun. Da muss ich sagen, wir haben als Friedensbewegung damals den NATO-Krieg und auch die Argumentation kritisiert, dann sehe ich auch keine Möglichkeit sozusagen, oder dann sehe ich das genauso als Kritik an der russischen Position in der Frage. Das zweite Argument, was von Russland kommt, ist, es bedürfe einer Entnazifizierung der Ukraine. Auch da ist ein Stück weit was Wahres dran. Die Übergangsregierung zum Beispiel nach 2014 war gespickt mit rechten und rechtsextremen Akteuren. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass bei Wahlen zum Beispiel rechtsextreme Akteure in der Ukraine dann in der Folge eigentlich nie große Wahlerfolge erzielt hatten. Dass aber rechtsextreme Akteure natürlich eine Rolle in der Ukraine spielen, ist nicht von der Hand zu weisen. Daraus allerdings einen Kriegsrechtfertigungsgrund zu machen, trägt aus meiner Sicht genauso wenig. Was wir als dritten Punkt hatten, war der Begriff der Entmilitarisierung, der nötig sei in der Ukraine von russischer Seite, und da ist auch was dran. Was man hier womöglich sieht, zumindest in den vorderen Reihen, was ich aber auch kurz erkläre, was das bedeutet, ist, sind die Zahlen der OSZE selber, die eine Beobachtermission in der Ukraine hatte, vor dem 24.02. Was man da sieht, ist einmal, zuvor hatte die Ukraine massiv Truppen auch zusammengezogen in der Region. Man sieht einmal, dass so ab dem 14., 15. Februar die Kampfhandlungen an der Grenze sozusagen des Minsker Abkommens, an der Demarkationslinie zwischen den sogenannten Volksrepubliken und der Ukraine selbst, massiv nach oben gingen. Und in der zweiten Grafik, wo diese Kampfhandlungen stattfanden, sieht man, wie gesagt, offizielle OSZE-Grafiken, die nicht im Verdacht stehen, besonders russlandfreundlich zu sein, dass der Großteil der Kampfhandlungen auf dem Gebiet der sogenannten Volksrepubliken, also damit doch durchaus naheliegend, unter einer Offensive von ukrainischer Seite aus passiert ist. Das waren Kampfhandlungen, die von russischer Seite aus jetzt als ein sozusagen der Auftakt einer Invasion der sogenannten Volksrepubliken gewertet wurde, was allerdings meines Erachtens wiederum auch nicht trägt. Diese Invasion fand im Großen angelegt zu diesem Zeitpunkt eben nicht statt. Auch da wird jetzt zum Teil dann gesagt, naja, man hat nichts anderes gemacht als die USA im Irak 2003, nämlich den Präventivkrieg, um dem Angriff vorauszukommen. Und auch da muss man wieder sagen, wir als Friedensbewegung haben 2003 das kritisiert, das gesamte Präventivkriegskonzept, und ich glaube, wir müssen das hier dann auch machen. Vierte Argument russischer Seite, eine NATO-Mitgliedschaft der Ukraine habe es unbedingt zu verhindern gegolten. Auch da ist es wahr, dass die Ukraine immer stärker und immer enger in NATO-Strukturen über die Jahre eingebunden worden ist. Aber eine unmittelbare NATO-Mitgliedschaft vor dem 24.02. kann ich überhaupt nicht erblicken. Dennoch, und selbst wenn es so wäre, übrigens sehe ich darin irgendwie keinen Kriegsgrund. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass die russische Kritik deutlich über diese Fragen auch noch rausging. Und das ist der nicht erzählte Bereich, auch bei uns in den Medien etc. Wenn man sich die Rede von Wladimir Putin am 21.02., also als die Unabhängigkeit der sogenannten Volksrepubliken anerkannt wurde, anschaut, dann sind einmal die Fragen von NATO-Erweiterung und Ukraine spielen eine Rolle, sind aber eben noch zwei weitere Aspekte, die von russischer Seite aus als elementar für die gesamte Konfliktkonstellation genannt wurden, nämlich, dass es notwendig sei, die militärische Präsenz der NATO, die sich immer weiter an den russischen Grenzen auch aufgebaut habe in den letzten Jahren und Jahrzehnten, auf den Stand von 1997 zurückzufahren. 1997, weil damals die NATO-Russland-Akte verabschiedet wurde, in der zugesagt wurde, Russland im Austausch gegen die damalige Anbahnung der ersten NATO-Osterweiterung, dass es keine groß angelegte NATO-Truppenstationierung dauerhaft in Osteuropa geben werde. Und das Zweite ist eben, und das spielt in der russischen Debatte eine riesige Rolle, dass von russischer Seite aus die Vorbereitung für Stationierung von Angriffssystemen in der Ukraine selbst oder in Osteuropa als eine fundamentale Bedrohung angesehen wurde, die nicht von dem Gesamtkonflikt auch zu trennen sei. Zum ersten Punkt nur ganz kurz. Die NATO hat seit 2016 spätestens die NATO-Russland-Akte aus meiner Sicht gebrochen, seit je 1.000 bis 1.500 Soldatinnen und Soldaten jeweils in jedem der baltischen Staaten und in Polen stationiert sind. Ganze Reihe von weiterem militärischen Equipment, von dem Russland sagte, das muss eben auf den Status von 1997 zurückgefahren werden. Viel wichtiger und weniger eigentlich oder gar nicht präsent in unseren Medien ist die Frage der Kurz- und Mittelstreckenraketen. Viele werden sich erinnern, 2019 wurde der sogenannte INF-Vertrag zum Verbot von Kurz- und Mittelstreckenraketen mit einer Reichweite von 500 bis 5.500 Kilometer von den USA aufgekündigt. Unter Verweis, Russland würde den verletzen. Wer aber sofort damit begonnen hat, dementsprechende Waffen zu produzieren, sind die USA. Und auch das gehört nämlich in die unmittelbare Vorgeschichte des Krieges hinein. Im 16. September 2021 wird in Wiesbaden eine sogenannte Multi-Domain Task Force der USA aktiviert, die in ihrem gesamten Schema und ihrer Organisationsstruktur drei Kurz- und Mittelstreckenraketen, darunter Hyperschallraketen, also ultraschnelle Raketen mit einer Reichweite von bis zu 2700 Kilometer als integraler Bestandteil hat, die eigentlich nach der Planung ab 2023 zulaufen sollten. Und damit natürlich, das wäre alles unter dem INF-Vertrag verboten gewesen und man kann sicher damit ausgehen, dass es auch so fest eingeplant war. Die entsprechenden Leitsysteme wurden im November 2021 in Mainz-Kastel aktiviert etc. So, diese Raketenstationierungen wurden in Russland tatsächlich, plus die Ereignisse in Ukraine selbst, spielten eine wirklich dominierende Rolle. Wenn man sich die sehr, sehr lange Rede von Wladimir Putin am 21. Februar durchliest, dann hat man einmal tatsächlich sehr problematische Aspekte auch zur Ukraine etc. drin. Man hat aber auch diese Aspekte da drin, wo von russischer Seite aus dann eben kritisiert wird, dass bodengestützte Angriffswaffen, genau diese Systeme, von denen ich gerade gesprochen habe, entwickelt werden, dass die Gefahr droht, dass Tomahawk-Marschflugkörper dann in 35 Minuten Moskau erreichen könnten, in 7 bis 8 Minuten ballistische Raketen und in 4 bis 5 Minuten wären Hyperschallraketen in Moskau. Das heißt, aus russischer Sicht war die komplette strategische Balance in Gefahr, weil natürlich diese Systeme ausschließlich sozusagen für die USA in Europa stationiert sind und man da sozusagen von USA-Seite aus auf der anderen Seite des Atlantiks sitzt. Ich glaube, das Bedrohungsgefühl, was da in Russland herrscht, wird von uns oder ist schwer zu überschätzen. In der Rede selber äußert sich Putin dann so, Wladimir Putin: Das nennt man, das Messer an der Kehle zu haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie diese Raketenstationierungspläne genauso umsetzen werden, wie sie es in den vergangenen Jahren immer wieder getan haben. Und dann jetzt eben die gesamten irgendwie Sachen, indem sie die NATO nach Osten ausdehnen, militärische Infrastruktur und Ausrüstung an die russische Grenze verlagern, wobei sie unsere Bedenken, Proteste und Warnungen völlig ignorieren, nach dem Motto: Entschuldigen Sie, die sind uns wurscht und wir tun, was immer wir wollen, was immer wir für richtig halten. Nochmal, um es deutlich zu sagen, das alles rechtfertigt diesen Angriffskrieg nicht. Aber die NATO muss sich doch völlig zu Recht fragen lassen, wie das passieren konnte. Ich glaube, das ist nicht Show wenn Ihnen von russischer Seite aus gesagt wird, wir haben hier das Messer an der Kehle. Das mag ein bisschen paranoid sein. Ich glaube nicht, dass die USA da einmarschieren wollten oder irgendwas. Aber die NATO hat eine Mitverantwortung an einer Situation, die so weit eskalieren konnte. Und sie hat damit auch eine Mitverantwortung in den Debatten und Verhandlungen jetzt und kann nicht nur sagen, das ist Sache der Ukraine. Sie hat nämlich auch Faustpfand in den Verhandlungen. Zum Beispiel zu sagen, ja, wir machen ein Moratorium. Wir haben gar nicht vor, Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren, etc. Man könnte hier was tun und man könnte auch durchaus, glaube ich, nachvollziehbare russische Interessen, Sicherheitsinteressen in dem Bereich adressieren. Das wäre jetzt sozusagen mein Part gewesen, in dem mir vor allem wichtig war, man kann nicht sagen, dass Appeasement das Problem gewesen wäre, wie es heute in den Medien gern gesagt wird. Ich glaube tatsächlich, dass eine recht scharfe, massive Macht-, Militär- und Expansionspolitik der NATO auch Teil dieser Konfliktkonstellation ist und dass ein Überdenken, ein Eingestehen dieser Tatsache ein wesentliches Moment auch ist, um aus dieser Katastrophe wieder rauszukommen, Richtung einer anderen Sicherheitsarchitektur, Richtung Möglichkeiten, die wir vielleicht heute Abend auch ein bisschen diskutieren. Das war sozusagen die lange Vorgeschichte. Jetzt wäre normalerweise Claudia eingestiegen, was nach dem 24.02. passiert ist. Corona lässt sich nicht planen, das heißt, ich bin da jetzt relativ spontan eingestiegen. Ich hoffe, dass es trotzdem irgendwie einigermaßen zusammenpasst jetzt. Nach dem 24.02. muss man sich zunächst mal vergegenwärtigen, dass wir am 29. März Verhandlungen zwischen der russischen und der ukrainischen Seite in Istanbul hatten, wo man eigentlich schon fast irgendwie an einem Waffenstillstandsdokument war. Also ein Waffenstillstandsdokument lag ausgearbeitet vor, das wird von allen Seiten bestätigt. Von russischer Seite aus wurde der Anspruch aufgegeben, eine Entnazifizierung und Entmilitarisierung der Ukraine, Schrägstrich, also sozusagen eine Auswechslung der Regierung etc., das wurde von russischer Seite aus ausgeklammert. Ukraine gestand zu eine Neutralität gegen Sicherheitsgarantien und ungeklärt, aber auf einen Status sozusagen von 15 Jahren in Verhandlungen überführt in diesem Vertragswert sollte sein eben Status der Krim und Zukunft des Donbass. Und da hatte man eigentlich schon relativ viel beisammen, was eine Möglichkeit gewesen wäre, aus dieser ganzen Katastrophe rauszukommen. Und dann sind verschiedene Dinge passiert. Das erste ist das Massaker von Butscha. Ich spekuliere überhaupt nicht, was hier passiert ist. Im Krieg passieren furchtbare Dinge. Ich kann das nicht sagen. Ich bin auch kein Internetforensiker. Was man sagen kann, ist, dass es unmittelbar danach von westlicher Seite aus einen Positionswandel gab, der am 5. April 2022 für mich zumindest das erste Mal offensichtlich wurde, als die Washington Post meldete, dass von westlicher Seite aus an einem Waffenstillstandsdokument kein Interesse mehr herrsche. Zitat aus der Washington Post: Das führt zu einer unangenehmen Realität. Einige in der NATO halten es für besser, wenn die Ukrainer weiterkämpfen und sterben, als dass ein Friede herauskommt, der zu früh und mit zu hohen Kosten für Kiew und den Rest Europas verbunden ist. Das war, glaube ich, der Kipppunkt, wo diese Verhandlungen dann am 7. April wird berichtet, dass die Ukraine Veränderungen an diesem Waffenstillstandsdokument vorgenommen habe, die dann von russischer Seite aus als nicht akzeptabel angesehen wurde. Und jetzt wird es entscheidend, parallel, wenn ihr euch zurückerinnert, geht plötzlich unter anderem in Deutschland die Debatte um die Lieferung von schweren Waffen los. Davor hat man über die Lieferung von leichten Waffen geredet und es sind zwei fundamental unterschiedliche Dinge. Leichte Waffen waren vor allem in der Lage, sozusagen eine Rückeroberung oder ein Vormarsch russischer Truppen zu behindern etc. Die Lieferung von schweren Waffen ist ein eindeutiges Signal für eine Rückeroberung von bis dato von Russland eingenommener ukrainischem Territorium. Eine ganz andere, auch sagen wir mal, qualitative Kiste. Und wohin dann der Hase lief, habe ich eigentlich dann so richtig befürchtet dann zu blicken, als ich am 12. April in einem Interview von Michael Roth, also dem SPD-Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, zugehört habe. Der hatte sich geäußert, weil die EU selber keinerlei diplomatischen Initiativen unternommen hat, bis heute ist da ja nichts, aber der österreichische Premier Karl Nehammer ist nach Russland gefahren, hat wenigstens versucht, irgendwie einen diplomatischen Kanal offen zu halten, hat dafür viel Prügel gekriegt unter anderem Michael Roth, der dann sagt, das ist das erste Mal, dass ich direkt aus dem Deutschlandfunk raus exzerpiert hatte, das gab es nicht schriftlich, das Ding, aber das fand ich so hart. Zu dieser Initiative von Friedensverhandlungen halte er nichts. Diese Sache vom österreichischen Bundeskanzler, das sei Quatsch, denn, jetzt Zitat, ein Waffenstillstand ohne, und jetzt wichtig, vollständigen Rückzug der russischen Truppen von ukrainischem Staatsgebiet sei, komme nicht in Frage. Jetzt geht es nicht mehr um Verteidigung so rot weiter, sondern es geht darum, dass die Ukraine die Territorien sozusagen wiedergewinnt. Man sei jetzt in der Pflicht der Ukraine beizustehen, mit allem, was man hat, auch militärisch Unterstützung zu leisten. Das war, glaube ich, dann der zentrale Kipppunkt auch in der Aussage, es wird keine Verhandlungen geben, bis Russland sich sozusagen komplett aus der Ukraine wieder zurückgezogen hat. Und das war, glaube ich, aus meiner Warte auch dann die Position, die insgesamt auch vom Westen ab dem Punkt relativ konsequent durchgesetzt und durchgezogen wurde. Es kommt dann zu den vermehrten Waffenlieferungen an die Ukraine, eben diese schweren Waffen. Die USA haben inzwischen im Gesamtwert von 27,6 Milliarden Dollar Waffen zugesagt oder bereits geliefert an die Ukraine. Platz 2 nimmt Großbritannien ein mit 3,74 Milliarden. Von deutscher Seite aus wurden bislang 1,2 Milliarden zugesagt oder schon geliefert. Wer ein wichtiger Akteur ist, was zum Teil auch untergeht, ist die Europäische Union als Organisation selbst, die hier das erste Mal tatsächlich auch massiv in einem militärischen Konflikt agiert, indem sie nämlich als EU auch Waffen an die Ukraine bereitstellt oder bezahlt, nämlich über einen neuen Topf, den gibt es seit März 2021, der nennt sich irreführenderweise die Europäische Friedensfazilität. Das ist ein Topf, weil es eigentlich illegal ist, wurde der also so außerhalb des EU-Budgets angesiedelt, um EU-Maßnahmen zu bezahlen. Das ist ganz wild. Aber der ist dafür da, einmal EU-Militäreinsätze zu bezahlen und zum anderen aber Waffenlieferungen an Akteure, die man in einem Konfliktfall unterstützen möchte, aus diesem Topf zu finanzieren. Allein aus diesem Topf sind bislang, Stand heute, 3,1 Milliarden Euro geflossen. Es wird jetzt gerade eine weitere Tranche, es wird immerhin 500 Millionen Tranchen ausgegeben, vorbereitet. Nächstes Jahr soll eine weitere kommen und es ist jetzt schon im Gespräch sozusagen diesen Topf auch, der eigentlich mal auf 5,7 Milliarden gedeckelt war, bis 2027 massiv auszubauen. Ich halte diese Waffenlieferung für unglaublich problematisch. Auch da, um es klar zu sagen, es steht mir ganz persönlich überhaupt nicht zu, einem Menschen in der Ukraine vorzuschreiben, wie er sich gegen eine bewaffnete Aggression zu wehren hat. Aber ich muss natürlich eine Position entwickeln, ob ich es richtig finde, mit Waffen in diesem Konflikt unterstützend zu wirken oder ob ich das falsch finde. Als Antimilitarist sehe ich sozusagen im gewaltsamen Widerstand gegen Aggression den falschen Weg. Ich sehe, da werden wir es aber heute Abend auch mal davon haben, durchaus die Option, sich mit gewaltfreien Mitteln hier zur Wehr zu setzen. Und ich sehe, dass diese Waffenlieferungen derzeit zu einer unglaublichen Verschlimmerung und Verschärfung der Situation mit beitragen. Wir haben einmal die Tatsache, die NATO betont zwar permanent, sie will keine Kriegspartei werden, wird es aber immer mehr mit diesen Waffenlieferungen, auch wenn man behauptet, man sei es nicht. Das ist ein Ergebnis, was inzwischen schon der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages recht früh bestätigt hatte, nämlich, dass die Waffenlieferungen an die Ukraine selbst womöglich noch keine Kriegsbeteiligung der westlichen Staaten seien, aber die Ausbildung ukrainischer Soldaten in Deutschland vor allem eigentlich sozusagen der Schritt über den Rubikon sei und damit eigentlich im Prinzip man damit in Kriegsbeteiligung rübergehe. Also genau das, was man eigentlich formal sagt, was man verhindern wolle. Die Europäische Union hat jetzt beschlossen, diese Ausbildungstätigkeit nochmal auf ein ganz neues Niveau zu heben. Ganz frisch am 15. November, also vor wenigen Tagen, ging die European Union Military Assistance Mission in der Ukraine an den Start. Deren Ziel ist es, so schnell wie möglich 15.000 Soldaten auszubilden, zusätzlich zu 10.000, also ukrainischen Soldaten, zusätzlich zu 10.000. Es gibt Brüssel 2, das ist ein Insiderdienst, der sehr gut mit dem Brüsseler Apparat verletzt ist, der ganz klar sagt, worum es hier jetzt geht, was die Ukraine jetzt, was mit dieser EU-Mission heute angefangen wird, ist es, ich zitiere es einfach ganz, damit können die ukrainischen Streitkräfte neben den 10.000 Mann, die bis Ende des Jahres von den Briten ausgebildet werden, sowohl ihre durch die Kämpfe dezimierte Stärke wieder auffüllen, als auch, und jetzt kommt es, für die nächste Offensive gerüstet sein. Eine zweite Tranche von 10.000 Soldaten könnte bis Sommer 2023 auf europäischer Seite ausgebildet werden. Das ist eine fatale Signalwirkung. Jetzt sozusagen schon im Prinzip die nächsten Offensiven hier anzubahnen, weil aus meiner Sicht, es wird in diesem Konflikt wird es keinen Gewinner geben. Die russische Seite wird ganz aller Wahrscheinlichkeit nach Kiew nicht erobern. Und es gibt eigentlich kaum ein Militär, der plausibel sagt, dass die Ukraine in der Lage sein wird, sozusagen Russland aus dem ohne Verhandlungslösung oder irgendwas militärisch komplett zu verdrängen. Das heißt, die Waffenliefereien etc. verlängern diesen Krieg einfach in einen blutigen, mit vielen Opfern geführten, lang andauernden Stellungskrieg. Und das Zynische ist, dass aus meiner Sicht aus, zumindest teilweise im Westen, es wohl ganz genau das ist, was einige zumindest ganz gern in diesem Konflikt auch hätten, nämlich einfach einen jahrelang andauernden Krieg zwischen der Ukraine und Russland, zur Schwächung Russlands und zur Schwächung übrigens auch dahinterstehend eines wichtigen Verbündeten, des eigentlichen Elefanten im Raum, nämlich Chinas, ein Stück weit auch mit. Das mögen nicht alle sein, aber dass das sozusagen die Agenda derjenigen ist, die sich hier derzeit als Hardliner präsentieren, das scheint mir relativ klar. John Mearsheimer ist einer, der wirklich überhaupt nicht bislang in Verdacht stand, besonders kritisch gegenüber US-amerikanischer Machtpolitik etc. zu sein. Einer der bekanntesten US-Politikprofessoren ist inzwischen ins Lager der Kritiker übergewechselt, hat es auf sehr, sehr zynische, aber wie ich finde, leider sehr treffende Art und Weise zusammengefasst. Wir haben beschlossen, dass wir Russland in der Ukraine besiegen werden, die USA. Man könnte argumentieren, dass der Westen, insbesondere die Vereinigten Staaten, bereit sind, diesen Krieg bis zum letzten Ukrainer zu führen. Und das Endergebnis ist dann, dass die Ukraine tatsächlich als Land zerstört wird. Tatsache ist, dass die Vereinigten Staaten den Ukrainern nicht erlauben werden, einen Deal abzuschließen, den die Vereinigten Staaten für inakzeptabel halten. Wie gesagt, das ist jemand, der mitten im US-Establishment hockt, das ist niemand aus der Friedensbewegung. Eine kleine Bemerkung zu ihm und anderen Kriegskritikern, die heute häufig zitiert werden. Mearsheimer sieht das als eine unsinnige Strategie und als eine Verzettelung, weil man alles gegen China werfen müsse. Leute wie Erich Wadt in Deutschland sind nicht unähnlich. Also man muss da manchmal ein bisschen bei den Motiven der Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner manchmal aufpassen. Ich teile aber natürlich trotzdem diese Einschätzung. Ich glaube dennoch, dass sich gerade ein bisschen was ändert, gerade vor allem in der US-Regierung. Und ich denke, dass wir in den letzten Tagen, und das ist ein kleiner Hoffnungsschimmer vielleicht für uns alle, weil das ist alles wirklich sehr trübe, was ich bis jetzt referiert habe, und schrecklich. Das Erste ist, es ist völlig klar, wir haben es hier mit dem Drahtseilakt und dem Spiel mit dem Feuer zu tun. Es hat ein enormes Eskalationsrisiko. Solange ich mich politisch erinnern kann, war, glaube ich, noch nie so eine riskante Situation wie heute. Was wir dann haben, sind Brandstifter auf allen möglichen Seiten. Ihr erinnert euch an den Raketeneinschlag in Polen vor wenigen Tagen. Das ist die Bild-Zeitung, die am 16. November, also einen Tag danach, titeln konnte, nach amerikanischen Angaben 2 Tote, Putin feuert Raketen nach Polen. Wo eigentlich schon entweder hätte klar sein müssen, dass man Informationen einholt, dass es entweder noch nicht geklärt war oder dass es, wie sich jetzt herausgestellt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach mit einer hohen Wahrscheinlichkeit von einem ukrainischen Abwehrgeschütz kam. Man kann sowas aber, das ist unverantwortlich, das zu titeln. Das andere Problem ist, die ukrainische Regierung hat nach Kräften versucht, genau diesen Eindruck auch zu erwecken. Selenskyj, ich habe keine Zweifel daran, dass das nicht unsere Rakete war. Dass das nicht unsere Rakete war. Und damit natürlich letztendlich genau das, was ein Eskalationsszenario, was die NATO direkt ins Boot bringt, natürlich auch zu befördern. US-Präsident Biden hat klar widersprochen, das widerspricht den Beweisen. So, und da deutet sich gerade ein bisschen auch ein Riss an, oder zumindest irgendwie, dass das Verhältnis, wird gerade öfters berichtet, auch zwischen der ukrainischen Regierung und der USA nicht mehr ganz so eindeutig sein sollte. Zum Hoffnungsschimmer. Vor ganz wenigen Tagen, am 10. November 2022, hat der US-Generalstabschef, also jetzt auch kein Hinterbänkler, Mike Mullen, in der New York Times sich zu Wort gemeldet und massiv in die Debatten, die in den USA laufen, da auch eingegriffen dadurch. New York Times-Artikel fasst zusammen, es gäbe Unstimmigkeiten auf den höchsten Regierungsebenen in den USA. Mike Mullen kam zum Ergebnis, dass mit dem russischen Abzug aus Cherson Russland jetzt das Maximum erreicht habe, was auf absehbare Zeit militärisch für die Ukraine zu erreichen sei. Und dass es zwingend erforderlich sei jetzt, dass die US-Regierung Druck auf die ukrainische Regierung mache, jetzt in Waffenstillstandsverhandlungen einzutreten. Wie gesagt, das ist der höchste US-Militär. Es gibt inzwischen Berichte, dass es Geheimdiplomatie zwischen US-Seite und ukrainischer Seite, russischer Seite geben soll. Die ukrainische Seite lehnt im Augenblick alle Gespräche ab. Und Gespräche bedeutet keine Ergebnisse. Gespräche bedeuten Gespräche, um vielleicht zu Ergebnissen zu kommen. Aber sie lehnen alle Gespräche ab, solange Russland sich nicht komplett aus der Ukraine zurückgezogen hat. Und das finde ich eine überaus problematische Position, weil damit werden wir diesen Krieg noch über, ich weiß nicht wie viele Jahre kriegen, weil das wird unmittelbar nicht passieren. Mike Mullen argumentiert jetzt, es sei jetzt Aufgabe der US-Regierung, die ukrainische Regierung dazu zu bringen, an den Tisch zu sitzen. Es geht um an den Tisch sitzen. Und die US-Regierung sagt im Augenblick, nee, es sei allein an der Ukraine zu entscheiden, wie es weitergeht. Wenn die nicht verhandeln wollen, wollen sie nicht verhandeln. Und das, glaube ich, das ist eine falsche Position. Ich glaube auch, dass sozusagen man sich da nicht drauf zurückziehen kann. Die NATO und die USA haben eine Mitverantwortung. Und ich glaube auch, dass die deutsche Regierung eine Mitverantwortung hat, hier nämlich sich tatsächlich dafür stark zu machen, dass in diese Gespräche eingetreten wird. Ab irgendeinem Punkt muss das irgendwie passieren, sonst werden diese Kampfhandlungen eben ad infinitum fortgesetzt werden. Und da ist, glaube ich, wir haben viele Auseinandersetzungen und Kontroversen in der Friedensbewegung auch selbst, in der linken Bewegung auch selbst. Waffenlieferung ja, nein, Sanktionen ja, nein und so weiter. Aber, dass wir als Bewegung und als linke Bewegung und als Friedensinteressierte insgesamt sagen müssen, wir erwarten von unserer Regierung, dass sie sich dafür stark machen, die deutsche Regierung, die europäische Regierung zusammen die USA zu überzeugen, Druck auszuüben, dass gesprochen wird, dass verhandelt wird und dass zuerst mal einfach ein Waffenstillstand her muss. In der Hoffnung, dass man darauf aus dieser Katastrophe raus muss, das ist, glaube ich, die Position, auf der wir uns alle einigen können, sollten und müssen bei allen Kontroversen, die wir sonst haben und wir hoffentlich solidarischer in den nächsten Monaten führen, als wir es zum Teil die letzten Monaten gemacht haben, da müssen wir hin. Alles andere bedeutet, diesen Krieg einfach fortzusetzen und das kann wirklich im Interesse eigentlich von kaum jemand sein, der auch den Menschen und den Problemen in der Region und in der Ukraine selbst gelegen ist. Ich danke euch.